The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 20. Dezember und dies ist die Pioneer Briefing Wochenendausgabe. Was für eine Woche. Müsste man dafür aus Sicht von Friedrich Merz einen Filmtitel finden, dann vielleicht Rambo Zambo in Berlin und in Brüssel. Aber es war mehr Zambo als Rambo. Merz war vollmundig als Tiger in diese Woche gestartet und dann als Bettvorleger in Brüssel gelandet.
Wenn uns das nicht gelingt, dann wird die Handlungsfähigkeit dieser Europäischen Union über Jahre, wenn nicht über längere Zeit als nur kurz, massiv beschädigt sein. Und wir werden damit der Welt zeigen, dass wir in einer so entscheidenden Stunde unserer Geschichte nicht in der Lage sind, zusammenzustehen und zu handeln, um unsere eigene politische Ordnung auf diesem europäischen Kontinent gemeinsam zu verteidigen.
So viel Düsternis war selten in der deutschen Politik. Der Kanzler legte die Latte hoch für sich selbst. Und dann? Tja, und dann reißt er sie. Seine Idee, das russische Vermögen wird konfisziert, um damit den Krieg gegen Russland, auch wenn es ein Verteidigungskrieg ist, der Ukraine ist es ein Krieg gegen Russland, zu finanzieren, ist gescheitert. Nicht nur juristisch, Eigentumsgarantie, auch politisch. Wollen wir Frieden in der Ukraine oder wollen wir weiter Streit mit Putin? Macron, Meloni und viele andere haben den Merz-Plan zu Fall gebracht. Macron sagt, wir sollten vielleicht jetzt lieber mal mit Putin reden. Also kurz und gut, Merz, der Außenkanzler, der Führer des freien Europa, hat sich verzockt. Der Westen präsentiert sich dem russischen Präsidenten nicht als Block, sondern als Hühnerhaufen. Und wer versucht sich hier diese Niederlage schönzureden? Na, unser Kanzler.
Wir wurden heute wirklich auf die wurden geprüft. Wir wurden mit der Frage konfrontiert, ob wir wirklich die Herausforderungen der Geopolitik verstanden haben. Und haben wir die Provokationen einer neuen Weltordnung wirklich gesehen und haben wir denen etwas entgegenzusetzen? Und ich will darauf sagen, die Antwort ist eindeutig ja. Europa hat verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Und Europa hat eine Demonstration seiner Souveränität abgeliefert.
Ein neuer Kredit für die Ukraine, ja, immerhin, aber nicht von allen und das eingefrorene russische Auslandsvermögen bleibt unangetastet. Da kann Putin im Kreml sich wohlfeil ins Fäustchen lachen. Als hätte hier wirklich jemand Drehbuch geführt, meldet sich Putin gestern mit seiner großen Jahrespressekonferenz nur ein paar Stunden nach der Brüsseler Blamage aus Moskau zu Wort.
Самое главное. Чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать.
Путин verbucht die Niederlage von Merz als seinen Erfolg. Und er hat ja recht. Wenn man mit Russland nicht dauerhaft im Unfrieden leben will, dann muss man diese 200 Milliarden eingefrorener Vermögenswerte irgendwann zurückgeben. Das wissen übrigens auch die Banken. Und deshalb ist dieses Vermögen auch gar keine Beleihungsgrundlage für niemanden. Und deshalb muss die EU selber ran oder anders gesagt der deutsche, der französische, der italienische Steuerzahler. Auch sie. Während sie das hören, sind sie schon ein bisschen ärmer geworden. Putin hat bei seiner großen Jahrespressekonferenz noch Folgendes getan. Die Erwartungen gedämpft. Frieden? Für ihn nicht in Sicht. Verhandlungen? Fehlanzeige. Stattdessen inszeniert sich der Kreml-Chef als Feldherr, und zwar als Feldherr im Vormarsch. Die russische Armee rücke entlang der gesamten Frontlinie vor, sagt er, Städte seien erobert, die Ukraine auf dem Rückzug. Die Botschaft aus Moskau ist keine für uns erfreuliche. Man beharrt auf seinen Kriegszielen und ist offenbar bereit, weiter zu kämpfen, auch weiter Tote in Kauf zu nehmen. Derzeit 20.000 russische Soldaten pro Monat. Wie also weitermachen mit Russland? Dazu habe ich mit dem Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsminister Professor Julian Niederrümelin gesprochen. Sein aktuelles Werk heißt Epochenbruch. Er zeigt in diesem Essay diesen Weg auf.
Also ich plädiere in diesem Buch sehr stark für eine ethisch fundierte Realpolitik, Rückkehr zur Realpolitik. Wenn man zum Beispiel Egon Bahr gefragt hat, was für eine Politik betreibst du, dann hat er, ich habe ihn noch gut kennengelernt als über 90-Jährigen, und da hat er immer gesagt, Realpolitik. Realpolitik heißt, man erkennt erstmal die Interessenlagen an. Man versucht nicht, die anderen rüberzuziehen, ideologisch oder sonst wie, sondern man erkennt erstmal die Interessenlagen an und auf dieser Grundlage versucht man, den Frieden zu sichern. In der Zeit von Brandt und Bahr in Spannungspolitik war der Militärhaushalt unverändert hoch. 3,4%, 3,56% des Bruttoinlandprodukts, also das, was in den kühnsten Träumen ja, jetzt angestrebt wird. Das heißt also Verteidigung auf der einen Seite, aber Arrangement. Niemand hat geglaubt, auch Egon Bahr hat nicht da geglaubt, dass Wandel durch Handel erfolgt, sondern er hat ein anderes aufgegeben. Es gab Wandel durch Annäherung. Und ich glaube, man muss da wieder anknüpfen, also eine Realpolitik der Friedenssicherung. Es gibt russische legitime Sicherheitsinteressen. Wenn man das einbettet in Rüstungskontrollabkommen, eine europäische Sicherheitsarchitektur, natürlich mit Russland, man kann nicht sagen, wir verhandeln mit denen nicht, ja, natürlich mit Russland zu entwickeln, dann könnte ich mir sogar eine NATO-Mitgliedschaft der Rest-Ukraine, wenn man das jetzt so benennen will, also ohne diese 20%, die wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren werden, Krim und die Ostgebiete, sogar das könnte ich mir vorstellen als absolute Sicherung gegen einen erneuten russischen Angriff.
Er sieht uns in einer neuen multipolaren Weltordnung und er warnt eindringlich vor einem militärischen Eingreifen der Europäer in diesen Konflikt.
Das wäre möglicherweise der Schritt zum europäischen Krieg. Und es war eine der Fehleinschätzungen, auch in meinen Augen von vielen Militärexperten, ob die wirklich die Fehleinschätzungen aufgesessen sind oder eher aus opportunistischen Gründen das nicht so deutlich sagen wollten. Aber es ist völlig klar, dass Russland in diesem Krieg, der völkerrechtswidrig ist und der auch eine große Eselei ist in meinen Augen, auch für Russland selbst, das ist auf eine Entscheidung, die Russland auch massiv geschadet hat, hat ein das, was man in der strategischen Analyse Eskalationsdominanz nennt. Die Marine ist nicht eingesetzt worden. Die Luftwaffe ist bislang nicht wirklich eingesetzt worden. Die russische taktische Atomwaffen sind nicht eingesetzt worden und so weiter. Das heißt, jede Eskalation, die jetzt hier noch passiert, um der Ukraine vermeintlich noch was Gutes zu tun, wird eine schlimmere Antwort auf Seiten Russlands auslösen. Es gibt da manchmal den Vergleich mit dem Vietnamkrieg. Da heißt es ja, im Vietnamkrieg ist doch auch die Supermacht USA in die Knie gezwungen worden. Also sie ist in die Knie gezwungen worden, vor allem weil intern in den USA die Unterstützung für diesen Krieg nicht mehr bestand. Eine ganze Jugend dagegen aufbegehrte. Und vor allem Vietnam, das ist weit weg von den USA. Ukraine ist für Russland ungefähr so wie Kanada für die USA. Das ist kulturell sehr ähnlich, sehr nah beieinander, sehr viel kleiner, also ja, so etwa. Das heißt, da geht es um etwas Existenzielles und deswegen darf man sich da nicht der Illusion nachgeben, wenn wir nur ein bisschen mehr Waffen geliefert hätten, dann sähe alles ganz anders aus. Nein, es sähe genauso oder schlimmer aus.
Ich kann Ihnen dieses hochinteressante Gespräch, dieses inspirierenden Philosophen nur sehr ans Herz legen auf pioneer.de. Es geht da nicht nur um eine neue Realpolitik, sondern auch um Narrative und ihre gefährliche Dominanz. Tja, und da wird's auch philosophisch im Gespräch mit dem Philosophen kein Wunder. Es geht auch darum, was uns im Innersten zusammenhalten sollte, unser gemeinsames Menschsein. Eine höchstpolitische Entscheidung hat der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, sein Name, getroffen. Und sie dann menschlich begründet. Nach einem Burnout und gesundheitlichen Problemen habe er seinen Abschied aus der Politik beschlossen. Und im Februar hielt er dann seine letzte Rede vor dem Deutschen Bundestag.
Schützen wir das, was wir lieben, schützen wir unsere Demokratie. Ich tue das in Zukunft von außen. Bitte tun Sie es von hier drin. Vielen Dank.
Heute ist er Gesprächsgast bei meiner Kollegin Alev Doğan in der aktuellen Folge ihres Gesellschaftspodcasts »Der achte Tag«. Und natürlich wollte alle von ihm wissen, wie er heute mit Abstand auf den politischen Betrieb schaut.
Haben Sie das Gefühl, dass dieser, ich sag mal, Vogelblick, dieser distanzierte Blick, der ja, wenn man es rein jetzt naturwissenschaftlich sieht, dazu führen kann, dass man mehr sieht, dass Sie auch mehr sehen im Sinne von auch mehr erkennen?
Ja, das ist so und ich muss sagen, leider ist es so. Also es ist schön für mich im Hier und Jetzt, aber es sagt mir natürlich was über meine Zeit als Politiker dann zumindest am Ende aus, dass ich vielleicht ein Stück weit auch einen verstellten Blick gehabt habe, was wahrscheinlich daran liegt, dass man im politischen Geschäft ja einfach noch ganz viele andere, vielleicht auch sachfremde Faktoren betrachten muss. Also alles, was wir unter Machtpolitik zusammenfassen, Mehrheiten organisieren, die eigene Partei, die nun mal in der deutschen Politik einfach eine enorme Bedeutung hat, mit ihren inneren Spielregeln und Verfasstheiten mitzunehmen, auf Befindlichkeiten, meine ich gar nicht despektierlich, Rücksicht zu nehmen. Und das sind alles Sachen, die kosten Energie und Zeit.
Wahnsinnige Energie, ja.
Und das ist in einer so verdichteten und aufwühlenden Zeit, in der wir leben, natürlich Energie, die fehlt, um sich der eigentlichen Sachfrage und ihrem Grund zu widmen, sich damit denkerisch auseinanderzusetzen, Antworten zu finden, Strategien zu entwickeln. Und das erklärt mir jetzt im Nachhinein auch nochmal, wo meine angestaute, diffuse Unzufriedenheit mit mir selber und meiner politischen Rolle am Ende eigentlich auch so ihren Ursprung gehabt hat.
Diesen Abstand, diesen anderen Blick auf sein ehemaliges Betätigungsfeld hat Kevin Kühnert sich hart erarbeitet. Er ist im Sommer nämlich alleine 1200 Kilometer durch Österreich gewandert.
Diese 2 Monate über die Alpen wandern, das stelle ich mir wahnsinnig großartig vor. Gab es auch Momente, wo Sie ein bisschen zu sehr auf sich selbst gefallen sind?
Ich glaube, da bin ich nicht so der Typ für. Also ich kann mich dann auch gut ablenken. Ich habe irrsinnig viele Podcasts gehört und Musik gehört in der Zeit, weil 2-3 Stunden am Tag nachdenken ist schon eine Menge. Das muss man dann nicht noch 7 oder 8 Stunden machen. Und alleine in der Natur unterwegs zu sein, ist einfach...
Und Sie waren die ganze Zeit alleine?
Ja, ich bin wirklich 2 Monate komplett alleine. Also abends auf der Hütte ist man mit Menschen, aber das sind nicht meine Wegbegleiter im engeren Sinne gewesen. Und es war schon eine sehr, sehr gute Zeit und eine sehr gute Erfahrung. Und das relativiert viele Eindrücke, die man sonst so hat.
Aber Aleph richtet natürlich nicht nur den Blick zurück, sondern wagt mit Kühnert auch einen Ausblick auf das Jahr 2026.
Was glauben Sie, wird das für ein Jahr für Deutschland?
Ein extrem stressiges. Ja, leider wieder. Ne? Also eines, was von Reizen überflutet sein wird. Ich wünsche mir, dass wir die Kraft aufbringen oder dass es Kraftzellen in der Gesellschaft gibt, die Kraft aufbringen, dem allgemein um sich greifenden Katastrophismus etwas entgegenzusetzen. Denn neben allen berechtigten Aspekten, wo man kritisieren und sagen kann, da geht's in die falsche Richtung, kann jeder von uns tagelang am Stück drüber sprechen, muss man ja schon sagen, es ist nun wahrlich nicht alles schlecht, es geht auch nicht alles in die falsche Richtung. Es gibt ganz viel Bewahrenswertes in unserem Zusammenleben und ich habe manchmal den Eindruck, es wird in bestimmten Kreisen gar nicht mehr als satisfaktionsfähig erachtet, sich positiv zu irgendeiner Sache jenseits des eigenen Wirkungskreises äußern zu können, weil man dann als Träumer oder so abgetan wird. Und ach, bitte nee, also das muss doch möglich sein, dass in diesem Maße wieder eine Differenziertheit in die Bewertung der Dinge einfließt.
Auch unsere beiden tapferen Ökonomen, Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp, schauen nach vorne. In der aktuellen Folge ihres Ökonomie-Briefings beschäftigen sie sich unter anderem mit der zu erwartenden Zinspolitik in den USA und in der EU.
Jetzt schauen aber alle nach vorne, also auch die Notenbanker, und erwarten dann doch mehr Dämpfung der Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr. Haben zumindest eine Sorge, dass das stattfinden könnte, gerade auch aufgrund der Zollpolitik. Andererseits schlägt sich natürlich diese Zollpolitik auch in den Preisen nieder. Und da wird man sehen müssen, ob das überhaupt einen Inflationseffekt hat. Jedenfalls würde die Fed aber mit einer Zinssenkung auch die Möglichkeit eröffnen, dass sich das, was da an Zolleffekt bei der Inflation stattfindet, über das Geldangebot, also über die monetäre Seite, auch viel stärker realisieren lässt. Das sind so unterschiedliche Aspekte dabei. Und insofern bin ich da sehr vorsichtig, diese Zinssenkung als positiv einzustufen. Was im Hinblick auf die EU, genauer die Eurozone, passieren wird, ist, dass sich der Unterschied zwischen den amerikanischen und den europäischen Zinsen aller Voraussicht nach dadurch ausweitet, weil die Märkte gegenwärtig erwarten, dass die EZB ihre Leitzinsen konstant hält, also nicht verändert.
In den USA ist das tatsächlich so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Das ist wirklich schwer einzuschätzen, was jetzt die beste Geldpolitik wäre in den USA. Also von daher ist das nicht unbedingt jetzt aus meiner Sicht ein Indikator für die EU, dass man jetzt unbedingt folgen musste oder so. Also von daher werden wir mal sehen, was passiert, aber mein Verdacht wäre, es bleibt erstmal, wie es ist.
Feld und Haukapp, unser ökonomischer Schnellcheck zum Jahresausklang, differenziert, pointiert und das Wichtigste, fachlich fundiert. Das Besondere an Gemälden im Gegensatz zu anderen Künsten wie der Musik oder dem Theater ist, dass sie im Grunde nicht mehr verändert werden. Sie werden einmal gemalt und dann allenfalls noch neu interpretiert. Damit sind wir bei Norbert Bisky. Norbert Bisky ist 1970 in Leipzig geboren und gehört zu den wichtigsten deutschen Künstlern seiner Generation. Seine Werke stehen im Dialog mit der 600 Jahre langen Tradition der Ölmalerei und seine Bilder hängen auch genau deshalb im MoMA in New York, im Museum Ludwig in Köln und auch im berühmten Techno-Club Berghain. Seine Werke sind geprägt von seinem Aufwachsen in der DDR und vielleicht auch von seinen Eltern. Der Vater war Kulturschaffender in der DDR und später dann für kurze Zeit auch Chef der SED-Nachfolgepartei. Der Sohn widmet sich in seinen Werken dem Nachtleben und Berlin insgesamt als Resonanzraum widersprüchlichster Realität. Der Pioneer-Kulturredakteurin Pia von Versebe hat gemeinsam mit Norbert Bisky seine umfangreiche Ausstellung in den Räumlichkeiten einer Privatbank in Berlin besichtigt. In dem Gespräch geht es um die großen und die großen kleinen Fragen. Woher kommt das Dunkle in der Kunst zum Beispiel? Was bedeutet es, kein politischer Maler zu sein? Was schaut sich Bisky in den sozialen Medien an und vielleicht auch ab? Hier hören Sie einen Ausschnitt. Das ganze Gespräch gibt's zu lesen, bebildert auf thepioneer.de und in der Pioneer-App.
Ich habe lange versucht, so gesellschaftliche Dinge darzustellen. Ich habe aber gedacht, ich bin politischer Maler. Das denke ich jetzt nicht mehr, gerade weil die Politik einfach so krass ist, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme. So schnell kann ich gar nicht malen. Aber ich versuche natürlich, diese Konflikte, die sich in der Gesellschaft abspielen und an denen ich auch teilhabe, die auch in den Bildern drin zu haben.
Und die beiden tauschen sich über viele Dinge aus. Bisky spricht mit Pia von Versebe über sein Leben zwischen Atelier und Hauptstadt, über Homosexualität, Bewegung und warum in jedem seiner farbenfrohen Bilder auch ein Moment der Hoffnung steckt. Und damit gehen wir in dieses vierte Adventwochenende. Die Kerzen am Adventskranz können jetzt komplettiert werden. Weihnachten ist mehr als in Sichtweite und für all diejenigen, die immer nur dasselbe, Parfüm, Krawatten und so weiter verschenken wollen, hätten wir in diesem Jahr eine kreative Alternative, nämlich die Pioneer-Geschenkbox zum Weiterverschenken an Familie, Freunde, Menschen, die an akutem Erkenntnisverlust leiden. Gefüllt ist diese Box nämlich mit dem, was uns ausmacht. Erkenntnisgewinn, Dialog, Perspektivwechsel und der persönlichen Begegnung. Ganz konkret eine Pioneer-Mitgliedschaft für 12 Monate und dazu 2 Tickets für unseren Live-Journalismus im kommenden Jahr auf unseren Medienschiffen. Den Link dazu, zu allen Podcasts, aber auch zu der Geschenkbox, finden Sie in den Shownotes für diesen Podcast. Und jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes, ein geruhsames Adventswochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.